Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Wir haben schon einmal vor einiger Zeit miteinander gesprochen, in Folge 27, um genau zu sein, aus dem August 2025. Damals haben wir über Kapitalmärkte, Inflation, Zinsen und vor allen Dingen auch langfristiges Investieren gesprochen. Heute knüpfen wir ein bisschen daran an, aber mit einem Thema, das uns alle betrifft und zugleich gerne verdrängt wird: die Zukunft unserer Rente und die private Altersvorsorge. Kein anderes Thema verbindet demografische Entwicklung, Politik und persönliche Verantwortung so unmittelbar, und kaum jemand kann diese Zusammenhänge so klar erklären wie mein heutiger Gast. Ich begrüße den Philipp Vorntran. Herzlich willkommen, Philipp. Vielen Dank, dass du wieder bei mir bist. Und ich freue mich tatsächlich auf die Folge ganz besonders.
Joe, hallo. Macht immer Spaß, mit dir zu reden, ob mit Mikro oder ohne. Allerdings hast du die Erwartungslatte ziemlich hochgelegt. Ich hoffe, ich kann da halbwegs drüber springen.
Also wenn ich von nichts überzeugt bin, aber davon bin ich überzeugt, dass wir das hinbekommen. Dafür habe ich schon sehr viele Statements von dir auch in diese Richtung gehört, und ich freue mich darauf, auch deine Meinung zu hören. Ich glaube, über kaum ein anderes Thema wird in Deutschland so heiß diskutiert und so viel gesprochen und so gleichzeitig auch so wenig verstanden übrigens, wie über das Thema Rente. Jeder weiß, dass sich etwas ändern muss. Übrigens auch schon seit vielen Jahrzehnten weiß jeder, dass sich etwas ändern muss. Aber kaum jemand weiß tatsächlich, wie groß unser Problem ist. Und vielleicht lass uns doch mal damit beginnen, wie groß die Not wirklich ist. Und zwar auch jetzt. Und zwar meine ich jetzt nicht jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, sondern in räumlicher und zeitlicher Nähe der Aufnahme etwas zu unternehmen. Wie ist denn da dein Blick auf die Situation? Ganz, ganz makromäßig jetzt erstmal.
Ja, ganz makromäßig würde ich das beschreiben. Wir fahren mit 300 auf eine Wand zu und keiner ist bereit, das Lenkrad nach links oder rechts rumzureißen. Das wäre meiner Meinung nach nötig, und das ist ja überhaupt kein neues Thema. Also ich glaube, ich ziehe mit dem Thema schon mindestens mal 15 Jahre durch die Länder, weil das Thema Demografie ist ja ein ziemlich einfach prognostizierbares. Also wenn man an der Demografie, die für die Altersvorsorge relevant ist, heute etwas ändern müsste und wollte, also heute Nacht am besten, dann hätte das ja erst in 20 Jahren wirklich Impact auf die Daten. Insofern kann man 20 Jahre immer sehr schön nach vorne schauen. Und es war klar, dass unser deutsches umlagenfinanziertes Rentensystem einfach nicht mehr durchhalten kann. Meine Vorschläge in der Vergangenheit waren mannigfach. Die gingen von der ganz einfachen Lösung zu sagen, ab dem Jahr X, also heute wäre das ab dem Jahr 2026, bekommen alle Neueinsteiger ins Berufsleben die drei Säulen Rentenarithmetik der Schweiz als Pflichtveranstaltung aufs Auge gedrückt, und zwar ohne irgendeinem deutschen oder EU-Spezialgimmick. Das macht es erfahrungsgemäß nur schlechter und nicht besser. Bis hin, und das war in der Nullzinsphase ein Thema, das ich immer wieder versucht habe, bei Medien und der Politik prominent zu machen, zu sagen, lass uns doch eine Billion Euro aufnehmen für die damals doch sehr überschaubaren etwas mehr als Nullzinsen. Die legen wir dann 30 Jahre lang am Kapitalmarkt an. Und die Differenz, und ich bin absolut überzeugt, das wird eine sehr hohe positive Differenz, werden dann einfach pro Kopf der Bürger Deutschlands aufgeteilt. Auf die Art und Weise würden auch Menschen etwas vom Kapitalmarkt haben können, die sonst aus verschiedenen Gründen, sei es Angst oder sei es fehlendes Kleingeld, davon nicht wirklich etwas haben. Die Not ist groß, um das noch in Zahlen zu fassen. Wir geben heute als Bundesrepublik Deutschland 3/4 unseres Sozialhaushaltes, das sind ungefähr 115 Milliarden Euro, für die Subventionierung der gesetzlichen Rente aus. Tendenz deutlich steigend und das bewegt sich wohl nach vorne schauend irgendwohin in Richtung ein Drittel unseres Bundeshaushalts. Also wenn man nicht anhand pro Jahr wohlgemerkt.
Muss das ganz klar machen.
Ja, ja, vielen Dank. Natürlich pro Jahr wohlgemerkt. Und das geht noch sehr, sehr lange so weiter, weil im Gegensatz zu den USA, wo man ab 2030, 2035 diesen Demografieberg, den wir im Moment erklimmen, im Verhältnis Rentner zu Arbeitnehmer, so ein bisschen abflachen kann, ist bei uns da kein Land in Sicht. Und das wird natürlich auch zunehmend schwieriger, Kinder in der Familie zu bekommen, wenn vom verfügbaren Einkommen so gigantische Beträge für Steuern und Abgaben abgeschöpft werden. Das muss auch nochmal unterstrichen werden. Wir sind für Nicht-Selbstständige weltweit der Weltmeister in der Abgaben- und Steuerquote. Den Titel muss man sich auch erstmal erarbeiten.
Den haben wir uns erarbeitet, tatsächlich. Lass es uns noch mal ein bisschen auseinandernehmen, Philipp, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist. Du hast eben das Schweizer System angesprochen. Ich bin mir sehr sicher, dass viele unserer Zuhörer das Schweizer System nicht kennen.
Ja.
Würdest du es noch mal skizzieren, als sozusagen, könnte ja ein Leuchtturm sein, an dem man sich mal orientieren kann?
Ja, die Schweizer sind ja immer sehr konsensgetrieben und deswegen hat man sich auf ein System geeinigt, das sowohl die soziale Komponente abdeckt als auch Anreizsysteme für wohlhabendere Menschen schafft, Geld für das Alter zurückzulegen. Wir gliedern das mal schnell in die drei Säulen auf. Die erste Säule, das ist die sogenannte AHV, die funktioniert ähnlich wie unsere gesetzliche Rente, ist also zunächst ein reines umlagenfinanziertes System gewesen. Inzwischen sind da aber auch ein paar ETF-Investments drin. Von jedem Lohn aus Arbeit ohne Beitragsbemessungsgrenze werden 5,5% per annum von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingezahlt. Das bedeutet, wenn der Chef von einem großen Pharmaunternehmen im Jahr 20 Millionen an Einkommen erzielt hat, führt er 1 Million ab. Das ist natürlich schon eine ganze Menge, weil er dann nicht proportional zukünftige Rentenanwartschaften erwirkt, sondern hier gibt es eine Obergrenze und die lag zu meiner Zeit, das ist inzwischen jetzt schon ein paar Jährchen her, knapp unter 2000 Franken. Also das ist im Prinzip das Existenzminimum und das wird breit gefundet. Das hört man auch immer in deutschen Talkrunden, wenn irgendwelche Linken das Schweizer Drei-Säulen-System loben. Die beziehen sich regelmäßig auf die erste Säule und die unlimitierte Einzahlung ohne Beitragsbemessungsgrenze. Das ist die soziale Komponente. Dann gibt es eine zweite Säule.
Frage, Philipp, kurze Zwischenfrage, nur für die Klarheit. Du hast gesagt 5,5%, okay. Wird das ähnlich wie bei uns auch gehälftet zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Oder
Jeder.
Jeder. So, dass im Grunde 11% reinkommt.
Da kommen 11% rein.
Im Vergleich dazu, bei uns sind wir bei 18,4, glaube ich.
Genau, Tendenz steigend. Also eigentlich müssten wir ja schon jenseits der 20% sein, aber das machen wir aus nachvollziehbaren Gründen nicht, weil die Standortqualität Deutschlands würde darunter massiv leiden, weil die Arbeitskosten massiv nach oben gehen. Deswegen ja der Umweg über den Bundeshaushalt. Das zweite ist die betriebliche Altersvorsorge. Auch hier wird halbe gemacht. Und auch hier, da ist es etwas anders, das ist abhängig ein bisschen vom Alter, wird zwischen 6 und 7,5% von jeder Seite wiederum eingezahlt. Das geht in die betriebliche Pensionskasse. Größere Unternehmen haben ihre eigene Pensionskasse. Kleinere Unternehmen schließen sich einer Sammelstiftung an, so heißt das in der Schweiz. Das ist im Prinzip nichts anderes wie Fonds für die dritte Säule. Und in der Regel wird das ungefähr hälftig in Eigenkapitalinvestments, also in Aktienbeteiligungen und Immobilien angelegt, und zur anderen Hälfte wird das angelegt in Obligationen, ein Viertel Schweizer Franken, ein Viertel Ausland. Das ist so dicker Daumen, hängt natürlich von der Asset-Liability-Struktur der einzelnen Pensionskasse ab, aber dicker Daumen ist das so. Und dann gibt es die dritte Säule, und die dritte Säule ist deine private Altersvorsorge. Dort kannst du jedes Jahr einen Betrag, und da muss ich gestehen, weiß ich nicht den aktuellen Betrag, weil der ändert sich jedes Jahr, von dicker Daumen 10.000 Euro auf ein Sperrkonto einzahlen. Dieses Konto ist gesperrt bis zum Renteneintritt. Du kommst an das Geld allerdings ran, wenn du dir eine Immobilie kaufst, eine eigene, eigengenutzte Immobilie. Dann kannst du auch vorzeitig an dieses Sperrkonto ran. Und dort kannst du das Geld im Prinzip anlegen, wie du willst, vom Festgeld bis quasi zum reinen Aktienfonds. Diese 10.000, dicker Daumen, Euro kannst du dann steuerlich geltend machen und von deinem zu versteuerten Jahreseinkommen abziehen. Also durchaus einen relativ hohen Anreiz. Und dann gibt es, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, noch die Möglichkeit, überobligatorisch in die betriebliche Altersvorsorge einzuzahlen. Du kannst deinen Bonus einzahlen und ähnliches. Das ist dann aber meistens eine einseitige Sache und wird vom Arbeitgeber, wenn überhaupt, dann nur zum bestimmten Teil mit übernommen.
Okay.
Das hat, die Frage ist natürlich, was kommt hinten raus? Es wird ja ziemlich viel eingezahlt. Das hat aktuell zur Folge, dass die meisten Schweizer und Schweizerinnen mit der gleichen Rente weiterarbeiten können, wie ihr letztes Fixgehalt gewesen ist.
Okay, dann können wir im Grunde jetzt hier abbrechen, aufhören. Wir schicken die Politiker, also ganz Berlin, mal in die Schweiz. Sie sollen sich das bitte mal anschauen. Es gibt eine Evidenz, das heißt also, es funktioniert. Altersarmut ist sozusagen dort nicht existent. Und noch dazu können wir aufhören, die Leute anzulügen zum Thema 48% Haltelinie, weil die Haltelinie sich nicht bezieht auf das, was du zuletzt verdient hast, sondern auf den Durchschnitt, den alle Erwerbstätigen verdient haben. Und davon 48%, ich glaube, darüber sind wir uns einig, dass das nicht viel ist.
Nee, das ist nicht viel. Es gibt in der Schweiz trotzdem Altersarmut. Und zwar kann man bei der betrieblichen Altersvorsorge, so wie auch bei der dritten Säule, den gesamten Betrag mit Renteneintritt abrufen. Da gibt es die Schlaumeier, die sagen, ich kann das besser als die Pensionskasse. Und die holen dann, das sind ja dann meistens Millionenbeträge, die da aufgelaufen sind, die holen die dann raus. Und dann gibt es natürlich Experten, die kriegen das relativ schnell kurz und klein und die liegen dann dem Staat doch wieder auf der Tasche. Also insofern gibt es auch da Altersarmut, aber die ist nicht in der Leistungsfähigkeit des Rentensystems begründet.
Okay, das Schweizer System, bin ich ganz aufrichtig mit dir, war mir in der Form tatsächlich gar nicht so wirklich bekannt, weil ich hatte mich intensiv mal mit dem schwedischen System beschäftigt.
Ja.
Das ist sozusagen eine Einstiegsdroge, weil da Teile vom Umlageverfahren einfach von den Beiträgen einfach genommen werden, Staatsfonds investiert werden.
Ja.
Also insofern, danke für den Erkenntnisgewinn, weil das ist ja wirklich sehr spannend. Und hat das was damit zu tun, dass es relativ gesehen weniger Schweizer als Deutsche gibt, dass das funktioniert? Oder wo ist der Haken? Oder gibt es überhaupt?
Nein, erstmal haben die in der Schweiz relativ früh kapiert, und das ist der Vorteil von einem kleinen Land, dass es sehr unsmart ist, den Großteil seiner Vermögenswerte in der eigenen Heimat anzulegen. Also die Schweizer Pensionskassen haben natürlich die Entwicklung der globalen Kapitalmärkte, speziell in den USA, überproportional mitgenommen zu dem, was wahrscheinlich der einzelne Privatbürger gemacht hätte. Der hätte eher seine Roche, seine UBS, seine ABB gekauft. Die Pensionskassen haben das natürlich viel globaler und in dem Fall auch indexnäher aufgestellt. Und sie profitieren damit eben nicht nur von der Entwicklung in der eigenen Volkswirtschaft, sondern von der, die global positiv nach vorne geht, das Wachstum. Dann ist es im Prinzip eine ähnliche Funktionsweise wie beim norwegischen Staatsfonds. Und wenn du dir den anschaust, der hat ja seit Gründung vor ungefähr 27 Jahren per annum 7% Durchschnittsrendite. Das ist dann schon etwas, was locker ausreicht, erstens mal, um die Inflation zu schlagen und natürlich durch den fehlenden Steuerimpact habe ich natürlich einen größeren Effekt über den Zinseszins, selbst wenn ich hinten am Schluss dann eine Steuer wieder entrichten muss, die im Übrigen sehr niedrig ist. Also Pensionen werden in der Schweiz sehr niedrig besteuert. Davon habe ich auch profitiert, als ich aus der Schweiz wieder zurück nach Deutschland gekommen bin. Da habe ich nämlich meine zweite Säule rausgeholt und dann selbst gemanagt.
Okay, aber wenn ich das richtig verstehe, Philipp, ist ja nun, wie das Geld dann angelegt wird, ist die eine Geschichte. Aber erstmal die Erkenntnis zu gewinnen, dass man sich am Kapitalmarkt engagieren muss, um eben tatsächlich langfristig gesehen auf derartige Zielrenten oder Renditen zu kommen. Ich glaube, das ist ja nach wie vor in Deutschland nicht ganz angekommen. Und ich glaube, dass das natürlich ein großer Knackpunkt ist und auch zukünftig ein großer Knackpunkt sein wird. Weil da Kompromisse haben wir nun mal den, ja, Kompromiss ist ja nie das Optimale, weil es eben ein Kompromiss ist. Und das ist ja auch gut so, dass wir Kompromisse suchen. Alles klar, haben wir verstanden. Aber hier ist jetzt wirklich Gefahr im Verzug, ne? Also hier sprechen wir wirklich von einer existenziellen Bedrohung auf beiden Seiten. Auf der Seite des Staates, weil irgendwann geht uns einfach das Geld aus, um dieses System, wie es aktuell existiert, zu unterstützen. Und auf der Seite des, ich sag jetzt mal, Rentners, der natürlich dann irgendwann der Leidtragende sein.
Na, leidtragend ist die komplette Gesellschaft. Der Rentner, die Rentnerin, die ja ohnehin in Deutschland wirklich Hungerrente bekommt. Also wenn man sich die Durchschnittswerte von Männern und Frauen in Deutschland anschaut, das sind ja Rentenniveaus, die zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig sind. Das ist es.
Zahlen ruhig. Also die Zahl, die ich kenne, ist, dass wir knapp die vierstellige Zahl erreichen im Schnitt. Also knapp über 1.000 Euro als Rente im Schnitt pro Rentner haben.
Ja, also meine Erkenntnisse sind ein Tick höher. Also 1.300 für den durchschnittlichen Mann und 1.100 für die durchschnittliche Frau. Aber jetzt müssen wir uns um 100 Euro drauf und runter nicht streiten. Es ist wenig, vor allen Dingen, wenn ich keine eigene Immobilie habe, was die meisten Deutschen ja nicht haben. Da muss ich dann auch Miete davon zahlen und das zehrt ja schon den Großteil davon auf. Gemäß der Gesetzlage müssen viele inzwischen auch davon noch Steuern zahlen. Das ist das eine. Also die Rente ist tief. Es geht also hier nicht um das Bashing der existierenden Rentner, dass die sich hier auf Kosten der jungen Generation den Bauch vollschlagen. Das ist mitnichten so. Die Rente wird wahrscheinlich unterproportional ansteigen. Das ist das eine für die älteren Bürger. Aber selbst dieses unterproportional Ansteigende wird dazu führen, dass die Belastung über die Steuer oder Abgaben, das ist ja völlig wurscht, was bei mir dann vom Gehalt abgezogen wird, für die jungen Menschen massiv erhöhen. Weil entweder finanzieren wir das über den Bundeshaushalt, dann bedeutet das langfristig höhere Steuern, dann muss ich mehr Steuern zahlen als junger Mensch. Oder die Beiträge steigen an, dann muss ich mehr Beiträge zahlen. Es ist beides nicht auf meinem Konto, was die Nettoposition angeht. Und das ist das große Problem. Die jungen Menschen checken das jetzt langsam. Und die realisieren, dass hier ein Belastungseisberg auf sie zukommt, der sie wirklich ständig vor die Frage stellt, habe ich eine Ausbildung, mit der ich in anderen Regionen der Welt, die diese Probleme nicht haben, mein Humankapital deutlich besser nutzen kann. Und ich muss ja da nicht nach Neuseeland auswandern. Die Schweiz ist als Alternative für viele Deutsche eine veritable Lösung. Hier bei uns oben gehen viele nach Dänemark. Das ist eben schon ein Thema. Es sind netto 210.000 gut ausgebildete Deutsche netto, also nicht die Bruttozahl, sondern netto, die jedes Jahr das Land verlassen. Und wir haben auf die Art und Weise natürlich ein Humanpotenzial-Drain, der ist absolut nicht zu unterschätzen, weil die sind ja diejenigen, die die Volkswirtschaft am Laufen halten sollen, die das Steuersubstrat erhalten sollen, die die im Umlagensystem möglichst viel beisteuern sollen. Und wenn die sagen, also liebe Leute, ich bin ja gern hier in Deutschland, aber das ist einfach sowas von unverhältnismäßig, was ihr hier von mir einfordert, da gehe ich lieber woanders hin. Das ist ja im Prinzip eine Zwickmühle. Und da habe ich mich vor 2 Wochen mit meinem Bonuspapa ziemlich gestritten. Und mit dem Mann kann man sich eigentlich nicht streiten, weil er A, sehr gesunden Menschenverstand hat und B, auch vom Typus kein Streithahn ist. Aber als ich gesagt habe, wir müssen da bei der Rente anfangen, wirklich eine sinnvolle Reform anzudenken, da ist der wirklich wie eine Rakete abgegangen und hat gesagt, die sollen doch erstmal 50 Stunden arbeiten, wie wir das getan haben. Die sollen doch erstmal am Samstag arbeiten, so wie wir das getan haben. Der ist da also wirklich doch sehr erregt gewesen. Und das zeigt eben, dass selbst Menschen, die klaren Verstand haben, die emotional normalerweise sich mehr als im Griff haben, dass die bei dem Thema einen klaren Standpunkt haben. Und diese beiden klaren Standpunkte von Alt und Jung, die sind einfach nicht auf eine Linie zu bringen. Deswegen war ja auch die Diskussion mit den jungen CDU-Abgeordneten, die völlig zu Recht gesagt haben, Mensch, was ihr da macht, das ist doch wirklich Augenwischerei.
Ja, das ist auch, du hast gerade normalen Menschen gesagt. Also was ich besonders spannend finde ist, dass ja auch jeder, der sich mit Wirtschaft in Deutschland beschäftigt, jeder Ökonom, den du befragst, jeder Philipp Vontran, jeder Joachim Nareike, alle noch honorigeren Menschen, die in Deutschland irgendwie einen wirtschaftlichen Einfluss geltend machen wollen und kein politisches Parteibuch bei sich tragen, die sagen, stopp. Vorsicht an der Bahnsteinkante, 300 km/h, du hast es gerade in ein Bild gesetzt, wir rasen auf den Abgrund zu oder auf die Mauer, wir müssen was ändern.
Weißt du, warum das wahrscheinlich in Deutschland so schwierig ist? Kennst du das Bild vom Boiled Frog?
Ja.
Für die, die es nicht kennen, es gibt ein amerikanisches Gleichnis ist das, glaube ich. Ich hoffe, ich habe mich da in der Literaturgattung nicht maßlos vergaloppiert. Das beschreibt, wie ein Topf voll Wasser, der auf der Herdplatte steht und in dem sich ein Frosch es sich gemütlich gemacht hat, langsam hochgedreht wird, was das Feuer unter der Herdplatte ist.
Der Frosch ist ins kalte Wasser gesprungen.
Genau, es war mal kalt und dann wird es kuschelig warm Und der Frosch denkt sich, Menschenskinder, was hab ich ein Glück. Das geht so lang gut, bis die Temperatur den Punkt erreicht, wo er seine Muskeln nicht mehr unter Kontrolle hat und elendlich in diesem Topf verreckt. Aber ich behaupte, viele Deutsche befinden sich genau in diesem Topf. Und zwar nicht nur, was die Rente angeht, sondern auch, was die Leistungsfähigkeit unseres Standortes, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem und Ähnliches angeht. Das wird gerne beschrieben mit, uns geht's ja noch zu gut. Wir finden dann nicht mehr die Kraft, aus diesem Topf herauszuspringen. Ich befürchte, wir sind sehr nahe der Temperatur, wo unsere Muskeln dann überhaupt nicht mehr können. Also wenn wir jetzt nicht den Absprung finden, bei vielen Themen, natürlich auch der Rente, dann wird es in unserer Gesellschaft relativ schnell, relativ drastisch bergab gehen. Und ich befürchte, sehr viele werden dann brutal überrascht, wie schnell es dann doch in die falsche Richtung gehen wird.
Das ist sicherlich ein gutes Bild, ein einprägsames Bild. Wie schnell es geht, sehen wir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich jetzt auch schon. Stichwort Arbeitsplatzabbau. Jetzt, bei Philipp, weiß ich, dass du wahnsinnig viele Leute triffst, auch sehr, sehr viele Kunden triffst, mit denen du über die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Geldanlage sprichst, auch viele große Kunden, Family Offices, wohlhabende Familien. Wie ist das aus der Praxis zu beurteilen? Wissen diese Menschen fast alle, dass wir ein Problem haben? Oder glaubst du, dass das eher noch in dieser Komfortzone und uns geht's eigentlich ja doch ganz gut und ist doch alles in Ordnung ist? Sag mal so ein, zwei Beispiele aus deiner Praxis.
Ja, die wissen das alle. Die, mit denen wir sprechen, wissen das alle. Was ja auch relativ leicht zu beweisen ist, nach 3 Minuten ist das Thema Auswandern aus Deutschland regelmäßig auf der Agenda.
Ist das tatsächlich so?
Das ist tatsächlich so. Wenn du jetzt einen Industriekunden hast, dann ist das gleich zweimal Auswandern der Produktion und Auswandern als Privatperson. Das hat schon einen Grund, warum die Wegzugsbesteuerung vor 2 Jahren noch einmal verschärft worden ist. Also da gibt's echt viele Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen, aber vor allen Dingen, weil sie eben nicht mehr daran glauben, dass wir das Schiff rumreißen, übers Auswandern nachdenken. Teilweise muss ich sagen, ein bisschen naiv, teilweise aber schon auch voll durchstrukturiert. Aber du merkst eben auch, wie die wenigsten den Mumm, ich nenne es jetzt den Mumm, sie behaupten auf die Zeit, haben, um ihren Standpunkt wirklich einzubringen. Und ich meine das jetzt nicht in irgendeinem Gespräch mit dem Portfolio-Manager oder mit einem guten Freund, sondern in der Öffentlichkeit für die Politik und die Medien und die Außenwelt wahrnehmbar, weil sie sehr oft Sorge haben, wenn sie sich hier klar und pointiert äußern, dann könnte das sie als Privatperson oder das Unternehmen, das sie vertreten, in der Öffentlichkeit schlecht dastehen lassen. Weil sich natürlich, das wissen wir beide nur zu gut, viele Medien auf solche Aussagen stürzen und dann durchaus die Tendenz haben, Menschen auch kaputt zu machen. Jetzt fällt mir da gerade etwas ein, was in den letzten Tagen passiert ist. Denk doch nur an die Überlegungen des Familienunternehmerverbandes über die Beteiligung bestimmter politischen Parteien an ihrem Diskurs. Das hat natürlich zu Reaktionen geführt, die sich da wahrscheinlich am Anfang keiner hat träumen lassen. Das schreckt ab. Und wenn ich die Menschen dann auffordere, ihren Standpunkt doch klar zu kommunizieren, vielleicht sogar auch politisch aktiv zu werden, dann merkt man, die innere Emigration, die ist bei vielen schon verflucht weit fortgeschritten.
Okay, und das ist, es ist jetzt natürlich keinesfalls repräsentativ, aber auf jeden Fall ein, wenn du sagst, dass noch 3 Minuten bereits in sehr, sehr vielen Gesprächen das ein Thema ist, dann sollte das alle uns in eine gewisse Schreckhaftigkeit versetzen, weil wir sprechen hier über das sogenannte Backbone, nämlich den Mittelstand in sehr vielen Fällen.
Der Mittelstand leidet ja ohnehin im Moment wie ein Hund, weil das, was beispielsweise rund um unsere Kernindustrie Automobilbau passiert, der massive Volumenrückgang, das muss ja nicht unbedingt ein Margenrückgang oder ein Gewinnrückgang sein, aber Volumenrückgang bedeutet natürlich für viele dieser Zulieferer, und das ist nicht ein unerheblicher Teil des deutschen Mittelstandes, dass sie hinten und vorne nicht mehr break-even arbeiten können. Und wenn du mit Investmentbankern sprichst, die sagen dir alle, wir wissen gar nicht, was wir machen müssen und können mit den Refinanzierungsanfragen aus dem deutschen Mittelstand, weil ein Kapitalmarkt, ein Private Equity Kapitalmarkt, wie in anderen Ländern, gibt es natürlich so in Deutschland nicht. Auch da haben wir wieder ein Riesenproblem. Das klassische Risikokapital, das du speziell auch in den angelsächsischen Ländern für solche Probleme hast zur Refinanzierung, das gibt es hier nicht, zumindest nicht in dem Volumen. Und deswegen bedeutet das für viele Unternehmen entweder das Aus oder das Verkaufen von deutscher Kerntechnologie ins Ausland.
Nun, ich habe auch den einen oder anderen Kontakt ins Investmentbanking, vor allen Dingen in den M&A-Bereich hinein. Und die Damen und Herren können sich vor Anfragen aktuell in keinster Weise retten. Die wissen gar nicht, wie sie ihren Arbeitstag gestalten sollen, weil wirklich so viele aus übrigens allen Branchen Anfragen kommen. Wie kann ich jetzt vielleicht mein Unternehmen verkaufen? Wo könnte eine Lösung sein? Etc. pp. Ja, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt über 30 Minuten. Ich bin auch quasi schon bedient. aber wir haben uns ja schon vor vielen Jahren und auch immer, wenn wir uns sehen, in die Hand versprochen, dass wir nicht aufhören zu kämpfen, dafür auch eine Stimme zu sein, wo es denn auch hingehen könnte, weil meckern können alle. Ja. Aber wir haben ja auch wirklich konkrete Vorschläge. Die werden wahrscheinlich nicht so gerne gehört, aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich kurz nach 12 und wir müssen ran. Ja, das ist Fakt. Ja.
Ja, und Oliver Kahn würde sagen, Eier, die brauchen Eier. Das würde ich so natürlich nie formulieren. Aber das ist genau das, was unsere Gesellschaft und ich nehme jetzt auch mal unsere Branche explizit braucht. Sie müssen den Mut haben, sich zu äußern, wenn offensichtlich in der Politik etwas in die falsche Richtung und jetzt nicht taktisch, sondern strukturell in die falsche Richtung läuft. Da sind einfach Baustellen. Ich meine, wir haben über die Rente diskutiert, wir haben nicht über die Pflege diskutiert, wir haben nicht über die Situation unseres Kranken- und Gesundheitssystems geredet. Wenn ich mir anschaue, was aktuell los ist bei den Krankenhäusern und deren G&Vs, dann wird es einem wirklich sehr oft schwummig vor Augen, wie viel Kommunen da nachschießen müssen. Also da sind so viele Baustellen und wir müssen das einfach auch der Gesellschaft klar machen. Solange die Gesellschaft meint, drittes rheinisches Gesetz, das ist schon immer alles gut gegangen, das wird auch diesmal so sein, solange wird sich da keiner aus dem Topf herausbewegen. am Ende wird das wahrscheinlich, werden das zwei oder drei wirklich relevante Deutsche sein müssen, die da eine Brandrede, den Mut zu einer Brandrede finden und dann auch ihren Namen in den Shitstorm stellen, weil es ist klar, das wird Shitstorm auslösen, aber ohne Mumm und ohne die Bereitschaft, das zu sagen, was man wirklich denkt. Das muss ja nicht immer richtig sein. Also ich habe auch schon viel Mist erzählt in meinen 63 Jahren. Aber wer mit mir spricht, egal auf welchem Kanal, egal ob im Kreistag in Eutin oder hier wir zusammen, der kriegt immer ungefiltert meine Meinung. Und die ist für manche nicht wirklich bequem. Wenn ich mir nur anschaue, was im Moment mit diesem Infrastrukturschuldenprogramm, was da alles für wilde Sachen finanziert werden, dann weiß ich eines, ein durchaus erheblicher Teil hat mit der Verbesserung unserer Infrastruktur nun wirklich gar nichts zu tun.
Und das, mein lieber Philipp, ist die Brücke zu unserem nächsten Gespräch. Wir werden, ich hab den Plan und den Wunsch, habe mit dir darüber noch nicht gesprochen, aber ich konfrontiere dich mal quasi hier unter uns, damit, dass wir das tatsächlich versuchen, alle 30 Monate zu machen, um auch immer wieder noch ein anderes Thema nochmal auch ins Schaufenster zu stellen. Ich hoffe, dass das deine Zustimmung findet. Ich schätze das wirklich sehr, dass du dich auch so offen und ehrlich äußerst und auch ungeschminkt. Ich glaube, dass das total notwendig ist. Und bist sicherlich eine Stimme in Deutschland, der man häufiger zuhören sollte. Dafür danke ich dir. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden noch öfter das Vergnügen miteinander haben.
Ja, aber das ist doch bei jedem deiner Gäste so. Insofern ist das kein Alleinstellungsmerkmal.
Ich habe auch nicht nach einem Alleinstellungsmerkmal gesagt. Ich habe gesagt, dass du einer der bist, mit denen ich das wahnsinnig gerne bespreche. Und Fakt ist auch, ich habe noch nicht jeder hat diese Aufrichtigkeit, nicht weil er unaufrichtig ist, sondern weil er vielleicht auch ein bisschen taktisch unterwegs ist an der einen oder anderen Stelle. Ja,
das hat natürlich auch am Ende des Tages mit dem Punkt in deinem Leben und deiner Karriere zu tun und ob du dir es finanziell leisten kannst oder nicht. Ich habe nun mal das Glück, dass ich jetzt am Ende meines Karriereweges bin, dass mich so richtig keiner mehr runterschubst von einem aufstrebenden Karrierepfad und dass ich glücklicherweise die Kapitalmärkte genutzt habe, um ein halbwegs ordentliches Brot für meine Rentenzeit zu erarbeiten. Das ist schon klar und genau deswegen erwarte ich exakt von denen, dass sie sich pointiert äußern. Das erwarte ich nicht vom 33-Jährigen, der bei irgendeinem Unternehmen arbeitet, das in großem Stil von Staatsaufträgen abhängig ist, dass der da seine Meinung überall kundtut, wohl wissend, dass das vielleicht dem Auftraggeber seiner Kernaufträge nicht gefällt und die Firma dann in Konkurs geht. So realistisch muss man sein, aber es gibt durchaus eine ganze Zahl von Damen und Herren, die mit ihrer Vermögensbildung abgeschlossen haben, die mit ihrer Karriereplanung abgeschlossen haben und die eigentlich nur noch eines zu verlieren haben, den Respekt ihrer Kinder. Und das ist etwas, an dem man sich immer messen lassen sollte. Das ist schwer genug, weil Kinder sind erfahrungsgemäß die größten Kritiker. Habe ich für die Zukunft der Kinder und der, wenn sie dann irgendwann mal kommen, Enkelkinder auch wirklich genug getan? Nicht nur, was die Sicherstellung einer vermeintlich ordentlichen Erbschaft angeht, sondern auch, was die gesellschaftliche Struktur anbetrifft. Und das ist eine Maßgröße, die sollte sich jeder vor Augen führen, auch wenn er keine Kinder hat, kann dann ja Phantom-Kinder sich einmal vorstellen für eine Sekunde.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz und auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Wie sollten wir zukünftig durchs Leben laufen? Habe ich Verantwortung übernommen für folgende Generation mit meinem Handeln und mit meinen Argumenten? Ja oder nein? Und wenn es nein ist, gibt es noch was zu tun. Und wenn es ja ist, kann man darauf aufbauen und versuchen, andere dafür zu begeistern. Ich glaube, das ist so eine sehr, sehr gute Vorgehensweise. Danke für diese Erkenntnis auch. Nehme ich auf jeden Fall schon mal mit.
Okay. Dann hat doch der Tag was gebracht, Joe.
Für mich auf jeden Fall. Philipp, ich danke dir sehr. Ich weiß, dass wir uns sehr bald schon sehen. Freue ich mich drauf. Alles Gute für dich bis dahin und toi, toi, toi für alles. Okay.
Tschüss und viele Grüße an deine Hörer und Hörerinnen.
Eine Produktion von 4professionell.